herzlich willkommen zum Podcast von Spielvertiefung.de. Falls ihr diese Gespräche mögt, die ja alle zwei Wochen gratis erscheinen, unterstützt mich doch gerne mit einem Abo, denn dieses Jahr ist richtig knifflig für mich. Wenn ihr mich unterstützt, bekommt ihr natürlich on top was, und zwar exklusive Berichte. Es können Rezensionen sein oder Vertiefungen, manchmal auch Podcasts. Also ich würde mich freuen, wenn ihr Spielvertiefung unterstützt. Und heute, ja, man muss schon fast sagen, geht eine Reihe weiter, die ich mal irgendwann mit Christian Endres angefangen habe. Hallo.
Hallo zusammen.
Für alle, die jetzt zum ersten Mal zuhören, Christian kennt sich in der Welt der Helden, Bücher und Comics nicht nur als Journalist gut aus, sondern ist auch selbst als Schriftsteller aktiv. Er wurde unter anderem mit dem Kurt-Laßwitz-Preis ausgezeichnet. Das ist ja der Deutsche Nebula Award, und er ist schon wieder dabei, und zwar mit seiner aktuellen Kurzgeschichte Straße der Bienen. Die ist zumindest nominiert, und da wünsche ich dir erstmal viel Glück, Christian.
Danke.
Kannst du kurz anreißen, worum es da geht?
Auf den Punkt gebracht ist es Mad Max mit einem Truck voller Bienen. Also es ist eine zukünftige Version der Erde, die sehr unter dem Klimawandel und der Klimakatastrophe leidet. Und wie ja jetzt schon in Amerika die Bienenkörbe zur Bestäubung der Mandelplantagen durch das Land gefahren werden, ist das in der Zukunft halt noch wichtiger, wo die Plantagen noch so von Mauern geschützt sind und wo die Städte sich schon so zurückgezogen haben von der Landwirtschaft, und die Bienen sind dann in gepanzerten Fahrzeugen mit militärischer Begleitkolonne unterwegs, werden dann von Konkurrenten angegriffen. Die Dorfbewohner, die natürlich auch von Bestäubung ihrer Pflanzen abhängig sind, würden sie gerne verlocken, mal 1-2 Tage zu bleiben, damit die Bienen da ein bisschen rumfliegen. Und durch dieses Extremwetter und diese extremen Bedingungen auf der Straße der Bienen sozusagen, fährt dann mein Ich-Erzähler, der Truckfahrer ist, dieses Fahrzeugs voller Bienen zu dem Bestimmungsort, und die Crew und er und die Begleitenden erleben halt, ja, Abenteuer, sag ich mal, und Gefahren, die sie überstehen müssen unterwegs.
Das klingt klasse, und ich verspreche dir, ich werde es bald lesen.
Sehr schön.
Auf jeden Fall sind das coole Protagonisten für eine Story. Und Christian hat natürlich noch einiges andere veröffentlicht. Wir haben über die Prinzessinnen schon gesprochen. Das ist ein Fantasy-Roman, so in der Tradition von Sword and Sorcery. Außerdem gerade in der Mache Wolfszone, ein Science-Fiction-Roman, der demnächst erscheint. Darüber sprechen wir noch irgendwann mal ausführlicher. In der Vergangenheit ging es bei uns eben immer um die, ja, Subgenres der Fantastik. Wir haben gesprochen über die schon erwähnte Sword and Sorcery, über Elric und Conan, über die Social Science Fiction. Isaac Asimov war dabei, Ursula K. Le Guin war dabei. Über die Science Fantasy haben wir gesprochen. Da ging es dann unter anderem um He-Man und Star Wars und solche Sachen. Und schließlich auch über die Märchen-Fantasy, über so Dinge wie Fables oder auch American Gods. Heute haben wir uns ein wesentlich weiteres Feld vorgenommen der Science Fiction, und zwar die Space Opera. Christian, wie kriegen wir das hin, dass wir uns nicht in den Weiten des Alls verlieren?
Das ist wahrscheinlich so gut wie unmöglich. Aber die Space Opera, also die Weltraumoper, hat natürlich auch wieder Bezugspunkte zu sehr vielen Sachen, auch teilweise, die wir, wie du schon gesagt hast, schon mal hier thematisiert haben im Podcast. Die Space Opera hat Überlappungen wieder zur Hard Science Fiction, zur Science Fantasy, zur Military Science Fiction, zum Space Western, zur Funny Fantasy. Also das ist ja eh immer so, die Definition ist so ein bisschen ausufernd, und je mehr Überschneidungen du hast, desto schwieriger wird's. Aber im Kern kann man natürlich die Space Opera trotzdem relativ gut definieren. Und das ist ja immer so unser Einstieg ins Thema. Selbst wenn wir ein bisschen Bammel davor haben, dass wir uns in unendlichen Weiten verlieren, versuchen wir am Anfang zumindest immer so einen Grundsatz zu schaffen. Worüber reden wir überhaupt?
Ja. Und ich habe zwar ein bisschen in der Vergangenheit gewühlt, also in der Phase, in dieser Ursuppe, wo niemand genau wusste, was ist eigentlich eine Space Opera, aber du wurdest schon ein bisschen konkreter und hast auch was gefunden.
Ja, genau, also die Space Opera, die leitet sich halt vor allem vom Namen her jetzt mal allein schon von zwei Sachen ab. Das eine ist die Horse Opera, also die Pferdeoper, könnte man sagen. Das war halt so eine bestimmte Formel für Western-Stummfilme. Und schon 1941 kam dann der Fanautor und selber auch Science-Fiction-Schriftsteller Wilson Tucker. Und der hat dann den Term Space Opera davon abgeleitet in einem Fansein und hat es dann auch etabliert als Begriff relativ zügig. Und das bezog sich aber jetzt nicht so auf die Horse Opera, sondern vor allem auch auf die Soap Opera, also die Seifenopern in Amerika jener Ära. Die fanden vor allem im Radio statt, also serialisierten die Fortsetzungsgeschichten, wie man es jetzt auch bei uns im Fernsehen noch kennt, waren dann halt im Radio mit Drama und so. Und die wurden von Seifen- und Waschmittelnherstellern gesponsert. Und deswegen der Begriff Soap Opera. Und wenn du jetzt dieses Konzept aus Drama und Abenteuer in Fortsetzungsform ins Weltall überträgst, hattest du halt dann die Space Opera. Also immer Abenteuer, Romantik im All, sehr oft mit Crews und Helden auf Raumschiffen, die zwischen den Planeten unterwegs sind, in Kolonien auch schon unterwegs sind. Es ist so ein bisschen die Science-Fiction-Weiterentwicklung des Seefahrers und Piratenabenteuers fast schon, weil du halt auf Schiffen viel unterwegs bist und an verschiedenen Häfen anlegst, die dir mal freundlich und mal weniger freundlich gesonnen sind.
Ja, und das klingt so bei dem Tucker, als hätte er das auch leicht abfällig sogar gemeint. Also nicht so wie Schundliteratur, aber so wie eben so eine Massengeschichte, ne? So wie diese ganzen Western, die damals ja so die Regale fluteten und die Magazine.
Ich weiß nicht, nur weil es quantitativ sehr präsent war. Ich glaube nicht, dass es deswegen gleich als Trash oder so wahrgenommen wurde. Denn der Western war gerade in der Zeit des alten Hollywood, des frühen Hollywood, wahnsinnig wichtig und auch erfolgreich. Ich würde es jetzt nicht unbedingt primär negativ sehen.
Ja, und wir werden ja auch noch sehen, dass die Space Opera als Genre oder Subgenre so einige Höhen und Tiefen erlebt hat.
Ja, und wir können ja auch mal einfach ein paar Beispiele raushauen, dass die Leute auch wissen, worüber werden wir jetzt die nächste Stunde überhaupt hier launig plaudern.
Ja, fangen wir mal mit ganz modernen Vertretern an, die wir vielleicht zum Schluss auch noch erwähnen werden. Also in meinem Regal steht zum Beispiel Die drei Sonnen von dem Liu, dann Der Weltensturm von dem Westerfield und von Dan Simmons, die Hyperion-Gesänge oder auch von Peter Hamilton, der Armageddon-Zyklus.
Ich denke sofort an Flash Gordon, an Captain Future, an Star Wars, am Warhammer 40k, an The Expanse und natürlich, weil wir ja hier in Deutschland sind, an Perry Rhodan.
Ja, und hinzu kommen, um das Ganze noch verwirrender für euch zu machen, Dune, Star Trek und dann im Bereich der Brett- und Videospiele auch eine ganze Phalanx. Also, alle, die digital zocken, kennen sicherlich den Begriff Elite. Da sind wir Anfang der 80er Jahre bei David Braben und seinem Epos. Und ich lasse jetzt 50, 60 Titel aus und dann landen wir aktuell bei Starfield von Bethesda. Und auf dem Brett, also am Tisch, gilt auch zum Beispiel Twilight Imperium als eine Space Opera.
Ja, und in der Moderne, in der Literatur haben wir natürlich noch die Werke von, wie du schon vorhin gesagt hast, Ursula K. Le Guin, von John Scalzi, Alistair Reynolds, von Becky Chambers, von Arkady Martin, von Louis McMaster Bujold. Also da gibt's wirklich, egal ob wir jetzt in Spiele, Brettspiele, Bücher, Comics, Film, die Space Opera ist von der Verbreitung her eines der vitalsten Science-Fiction-Subgenres, die wir überhaupt haben.
Ja, und die Comic- und Anime-Kultur nicht zu vergessen. Wir hatten ja über Saga schon mal gesprochen. Es wird heute auch noch mal ein kleineres Thema sein. Aber im Bereich der japanischen Gegenwartskultur gibt es eben auch zig Sachen. Also Cowboy Bebop wäre zu nennen, ne?
Ja.
Captain Harlock.
Saber Rider and the Star Sheriffs. Galaxy Rangers.
Ja.
Wahnsinn. Da könnten wir jetzt allein mit dieser Aufzählung hier den halben Podcast füllen. Und es sind auch wirklich populäre Sachen. Also es ist nicht so, dass wir in der Nische unterwegs sind, sondern es sind Sachen, die sagst du, die Titel, und die Leute, da geht ein Leuchten in den Augen auf, weil sie wissen oder sich erinnern und es kennen. Und das sagt schon sehr viel, finde ich, über die Strahlkraft der Space Opera.
Ja, und das mit den leuchtenden Augen gehört auch so ein bisschen zu diesem Genre, natürlich auch zu anderen der Literatur, aber dieser spezielle Begriff des Sense of Wonder,
ja,
dass da was Fantastisches ist, wo man also wirklich mit leuchtenden Augen davor steht, dass irgendetwas Großartiges passiert da draußen, der ist auch eng verknüpft mit der Geschichte der Space Opera. Und um dem Ganzen ein bisschen historische Struktur zu geben, habe ich mich wieder in die Archive begeben und versucht, die Wurzeln zu finden dieses Genres. Streng genommen, also wenn man jetzt wirklich über Science Fiction spricht, dann könnte man in die Antike gehen. Das erspare ich euch jetzt. Man könnte auch ins 17. Jahrhundert gehen. Da gibt's nämlich die erste fiktionale Geschichte über ein Marsabenteuer. Und zwar im Jahr 1656 von Athanasius Kircher. Aber das überspringe ich jetzt auch, weil so eine richtige Space Opera war es noch nicht. Und wir wandern jetzt mal ein paar Jahrhunderte in die moderne Zeit. Und da habe ich tatsächlich etwas gefunden, was ich vorher auch so nicht auf der Uhr hatte. Und zwar einen Roman namens The Struggle for Empire, A Story of the Year 2236. Und das kannte ich nicht, wahrscheinlich kennt das auch kaum jemand, geschrieben von Robert William Cole in London, herausgebracht bei einem ganz kleinen Verlag dort, der übrigens auch die erste Ausgabe von Robinson Crusoe veröffentlicht hat, und zwar bei Elliot Stock. Es gibt keine deutsche Übersetzung. Es wurde nie in eine andere Sprache übersetzt. Und meines Wissens gibt es in irgendeiner Bibliothek in London noch zwei Ausgaben. Aber das Besondere an dieser Geschichte ist, dass es da eben um eine Erde geht, die komplett von Großbritannien, also vom Empire, erobert worden ist. Also die haben da keinen Wettbewerb mehr, haben sich alles unterworfen. Und jetzt fragen sie sich, was zu tun ist, und ziehen raus ins Weltall, erkunden also die Sterne und treffen da im Sirius-System auf einen Planeten, der von einer anderen humanen Zivilisation bewohnt ist. Und diese Sirianer, mit denen treiben sie erst Handel, aber die werden so ein bisschen übers Ohr gehauen. Man kann das vergleichen mit der Geschichte der Kolonisierung Amerikas letztlich. Die wehren sich und schlagen zurück. Sprich, der Roman ist aus dem Jahr 1900 und da ist die Rede von der sogenannten angelsächsischen Rasse. Also das Ganze hat auch noch so einen nationalen Unterton. Jedenfalls muss sich dieses englische Erdvolk dann letztlich gegen diese Außerirdischen aus dem System Sirius verteidigen, weil die Erde überfallen. Und in diesem Roman von 1900 gibt's die ersten Darstellungen, Beschreibungen von intergalaktischen Gefechten großen Maßstabs, also mit tausenden Raumschiffen. Und zwar gab es vor der Zeit schon immerhin ein A.G. Wells mit dem Krieg der Welten oder auch ein Jules Verne natürlich. Also die Science-Fiction war Ende des 19. Jahrhunderts schon einigermaßen ja am Start und etabliert mit populären Namen. Aber niemand von den beiden oder kein anderer hat Weltraumgefechte oder auch die Reisen zwischen den Sternen so ja, detailliert beschrieben wie dieser Brite, der Cole. Also die Raumschiffe konnten zum Beispiel 10 Millionen Meilen pro Stunde fliegen. Ich kürze das jetzt ab. Niemand wusste davon. Ich habe auch lange gebraucht, um diese Geschichte zu finden, weil ich war wirklich erpicht darauf, zu erfahren, worum geht's da eigentlich ganz genau. Und schließlich habe ich diese Geschichte gefunden. Und zwar bei einem Pen-and-Paper-Rollenspielverleger aus Großbritannien namens Marcus L. Rowland, der auch als Kolumnist unterwegs war, der Kurzgeschichten geschrieben hat, für das Odyssey-Magazin. Und der hat ein Pen-and-Paper-Rollenspiel namens Forgotten Futures designt. Das ist freie Shareware. Und als Grundlage für seinen Weltaufbau hat er genau diesen Roman von Cole, The Struggle for Empire, genutzt. Eigentlich wollte er ihn als Modul integrieren. Das hat er nie geschafft. Aber den Scan von damals, also der hat das Original gescannt, den hat er auch frei ins Internet gestellt. Und nur deshalb habe ich diese komplette Geschichte gefunden. Die ist übrigens nur knapp 50 Seiten lang. Und ihr findet den Link dazu auf Spielvertiefung. Also das war ein toller Fund, dieser Cole, den eigentlich niemand kennt. Und der, glaube ich, auch in ganz wenigen Science-Fiction-Lexika vorkommt. Den habe ich so ausgebuddelt. Weil bekannter als dieser Cole ist vermutlich ein Amerikaner, der als eigentlicher Vater der Space Opera gilt. Und da sind wir jetzt schon bei E.E. Smith. Und der hat seine Geschichte, The Skylark of Space, erstmals 1928, also immerhin fast drei Jahrzehnte nach Cole, im Pulp Magazine Amazing Stories veröffentlicht. Und hier kommen wir schon zu den Merkmalen, die du, Christian, vorhin angesprochen hast. Du hast einen klassischen Helden, der heißt hier Dick Seaton. Der baut sogar noch sein eigenes Raumschiff, reist ins Weltall, besucht verschiedene Planeten, rettet natürlich weibliche Geiseln, also Frauen in Nöten, kämpft gegen einen Bösewicht. Und das Ganze liest sich, und jetzt schließt sich der Kreis wieder zum Western, wie so ein Western mit James-Bond-Anleihen im Weltall. Ich habe da auch mal reingeschmökert, das ist stilistisch gar nicht besonders gut gewesen, aber aufgrund der Tatsache, dass Amazing Stories natürlich sehr populär war, hat sich diese Geschichte weiterverbreitet. Es gab drei Nachfolgegeschichten bis ins Jahr 1965. Und spätestens als dann in dieser Nachkriegszeit ein gewisser Isaac Asimov diesen Klassiker, also die Skylark of Space, ja, als eigentlich den großen Klassiker der amerikanischen Science-Fiction beschrieb und auch die Briten anerkennen mussten, darunter auch Arthur C. Clarke, also der Autor der Odyssee im Weltraum, dass das ja die Populärkultur der damaligen Zeit beeinflusst hat und das Denken über den Weltraum, ja. Also seitdem ist The Skylark of Space eigentlich als eine der ältesten Space Operas anerkannt, auch wenn man den etwas späteren Captain Future von Edmund Hamilton nicht vergessen darf, der ja seit 1940 erschien, der bediente ebenfalls alle Merkmale dieses Subgenres. Und das war mein kleiner Ausflug in die Geschichte der Space Opera.
Den ich noch eine Note hinzufügen möchte, denn ich finde auch, dass Edgar Rice Burroughs, den man immer nur als Tarzan-Schöpfer auf dem Schirm hat, unbedingt in diese Riege der fundamentalen Space Opera aufgenommen werden sollte mit seiner John Carter-Serie.
Ja, den hatten wir ja übrigens schon erwähnt bei der Science Fantasy, ja, weil der im Grunde auch als Abenteurer, der wie so ein Beowulf auf einem fremden Planeten gegen Monster kämpft. Ich glaube, es wurde auch 2012 oder so verfilmt.
Ja, gibt mehrere Adaptionen und die bekannteste war ja dann die von Disney, ne? War eine Disney-Adaption, glaube ich.
Und der ist, wie du schon sagtest, die Space Opera überschneidet sich auch mit anderen Subgenres. Er erfüllt auch viele Merkmale der sogenannten Science Fantasy, weil er teilweise wie ein mittelalterlicher Held auf den fremden Planeten kämpft. Aber du hast recht, der war natürlich auch sehr einflussreich. Also bis hin zu den ganz großen Regisseuren von wie George Lucas und Co. hat er dann seine Spuren hinterlassen.
Genau, und George Lucas und Star Wars haben natürlich zwei ganz große Einflüsse gehabt, die aus den Pulps und aus den Comic-Heften kamen. Flash Gordon und Buck Rogers. Da waren die Serials, also die schwarz-weißen Kurzfilm-Adaptionen in den Kinos, die waren dann das, was George Lucas dazu gebracht haben. Ich möchte eine eigene Space Opera im großen Stil als Film umsetzen. Aber die Anfänge natürlich von Buck Rogers als Pulp Story-Held und dann als Comic-Held ab 1928, 1929 und Flash Gordon von Alex Hammond, der dann 1934 als Comic ja gestartet ist. Das waren einfach zwei Faktoren, die so auch die Anfänge, die Pulps, die Comics, das Visuelle, das dann sehr wichtig wurde, weil, wie du vorhin auch schon gesagt hast, es gab am Anfang, da muss man sich auch vor Augen führen, der britische Kollege und auch die ersten Amerikaner in den Pulps, die konnten nicht auf Referenzmaterial zurückgreifen, außer auf mittelalterliche Schlachten und Seeschlachten des 18. Jahrhunderts und so Sachen und auf den Zweiten Weltkrieg dann später, aber du hattest nichts, was im Sinne von Weltraumschlachten jetzt, wir haben sofort die Bilder vor Augen, Star Wars und Dune und alles Mögliche, aber das hatten diese ganzen Autoren früher halt nicht. Und durch die Comics kam dann letztlich so das erste Mal dieses ohne Budget, die Darstellung von fremden Welten und fremden Zivilisationen, und das war schon sehr, sehr einflussreich dann auch.
Ja, und du hast es schon schön beschrieben. Also so Helden wie Buck Rogers und Co., die sind dann letztlich auch in Tageszeitungen, also in so Sonntagsausgaben gab es kleine Comics, da tauchten die dann auf. Und in der Phase gab es auch eine interessante Symbiose von Medienkulturen, also vor und während des Zweiten Weltkriegs. Wir haben die Comics erwähnt und die Literatur. Dann gibt's die Superhelden, die natürlich boomten zu der Zeit, und eben diese Space Opera. Und der Captain Future war übrigens ein Versuch, diese beiden Elemente, Superhelden auf der einen Seite, Space Opera auf der anderen Seite, zu verbinden. Und man musste dem Edmund Hamilton vermutlich hoch anrechnen, dass er sich da gegen den Verleger oder gegen einige Ideengeber insofern durchsetzen konnte, dass dieser Captain Future letztlich doch nicht die Merkmale eines Superhelden bekam, wie es anfangs geplant war, sondern eher jene eines sehr intelligenten Anführers.
Vielleicht auch noch dazu gesagt, früher war es gang und gäbe, dass die Autoren sowohl die Pulp Magazine und die Prosa als auch den Comic-Bereich bespielt haben. Also zum Beispiel den Superhelden-Comic-Bereich explizit. Edmund Hamilton, Alfred Bester, die haben zum Beispiel Green Lantern sehr geprägt im Superhelden-Comic-Bereich und haben dann trotzdem auch Science-Fiction-Romane von großer Bedeutung und großem Einfluss geschaffen. Captain Future, Tiger, Tiger, der brennende Mann, bis heute, also Captain Future ist nicht wegzudenken, der hat ja eine ganze Generation geprägt, vor allem die Animationsadaption dann und die Alfred Bester-Romane oder so, die waren auch super prägend und sind heute noch sehr, sehr lesenswert und das war trotzdem dieses duale System, weil die oft auch die Redakteure, die den Autoren quasi unter die Arme gegriffen haben, waren in einem Verlag, der beides gemacht hat, Pulp Magazines und Comics, oder die kannten sich untereinander und deswegen auch diese Bespielung von beiden Medien und Feldern in der Zeit, in der Phase der Space Opera.
Ja, das war auf jeden Fall in dieser Zeit, gerade in Amerika bei bestimmten Verlagen, war das so ein vielfältiges Rumoren und sich gegenseitig befruchten. Also sowohl was die Medien betraf, als auch die Themen. Und der Edmund Hamilton, das war ja auch ein Vielschreiber. Der hat unter Pseudonym hat er Sachen rausgehauen und der hat wirklich, also sehr viel, wie ein Besessener fast, hat er veröffentlicht. Und hinterher, als es darum ging, sein Erbe oder seine Leistung innerhalb der Science-Fiction-Literatur einzuordnen, da ist man recht kritisch umgegangen mit seinem Sprachstil und mit seinem Satzbau und so weiter. Und wenn man, es gibt so einige Captain Future-Episoden, ich bin ja auch ein riesen Fan seit der von dir angesprochenen Anime-Serie, die hat mich so geprägt als Kind.
Ja.
Ich glaube, fast jeder in meiner Klasse wollte Captain Future sein. Aber wenn man sich dann im Nachklapp nochmal die einzelnen Folgen anschaut, dann hast du da so viele Wiederholungen drin. Ich erinnere mich an die eine Hörspielvariante von, ich weiß nicht, welche Folge das war, da gibt's den Herrscher von Megara. Und der Herrscher von Megara ist ja quasi der mächtigste Mann von Megara. Und auf Megara gibt's diesen einen Herrscher von Megara. Ich mache das jetzt extra. Es gibt sehr viele Wiederholungen darin. Trotzdem hat er bei mir einen Ehrenplatz. Der erste Roman heißt Der Sternenkaiser. Der ist auf Deutsch erschienen beim Golconda Verlag. Und es macht einfach Spaß, da immer wieder reinzulesen, weil die den wirklich werktreu wiedergeben. Und vermutlich ist für uns Deutsche, gerade aufgrund der Anime-Serie, dieser Captain Future von all diesen alten Helden der Space Opera, ja, der steht so in einer Reihe, ne, mit Flash Gordon und auch Buck Rogers. Ne?
Auf alle Fälle. Und das ist auch wieder so ein Phänomen, dass die Anime aus Japan immer mal so westliche Literaturklassiker genommen haben, die ein neues Gewand gekleidet haben über den Umweg sozusagen des Animationszeichentrick-Formats in Serienform, ob das jetzt Heidi war oder eben Captain Future und da dann aber unsere Genrevorlieben in der Kindheit von mehreren Generationen geprägt haben. Finde ich eigentlich total spannend, weil der Stoff wieder in den Westen so zurückgekommen ist, aber durch die bisschen japanische Brille, was ja bei der Science-Fiction und den Technologiesachen von den Designs her, dann unsere Space Opera auch wieder geprägt hat, das Anime. Ja, also ist ein interessanter Kreislauf, der da stattgefunden hat und der die Sachen dann auch manchmal zum Besseren, sehr oft sogar, vom Original und vom Quellenmaterial weggeführt hat. Und ich würde auch sagen, dass der Captain Future der Anime-Serie wirklich ein Eigenleben hat und der Roman Captain Future ist eine eigene Inkarnation einfach. Und wenn wir heute Captain Future sagen, haben wir sofort das Raumschiff, den Captain und die Musik präsent, der Trickserie.
Ja, ich hatte das Raumschiff und die Figuren sogar im Kinderzimmer. Ja, der schlimmste Tag meines Lebens war, da war ich in der Grundschule und hatte aus irgendeinem, ja, ich hatte die Sachen mit, wie das so ist. Man spielt dann auch in der Pause. Mhm. Und dann habe ich Greg verloren. Ja. Da habe ich geheult.
Da war Otto auch völlig fertig, oder?
Ja, also, was ich nochmal sagen wollte zu Captain Future, da ist auch dieses Sense of Wonder, dieses Staunen über das, was da alles möglich ist, steht eher im Vordergrund als die Wissenschaft, die Hard Science Fiction, die Fakten, das Plausible, was eben in der Hard Science Fiction von Asimov und Co. Dann letztlich nach dem Zweiten Weltkrieg erst so richtig populär gemacht worden ist. Und deswegen haben einige später auch so ein bisschen die Nase gerümpft, die dann gelesen haben, auch in Hamiltons anderen Werken, was da alles an, ich übertreibe, Unsinn in Anführungsstrichen, aus, sag ich mal, physikalisch-technologischer Sicht erzählt worden ist. Aber ich finde, einer guten Geschichte kann das auch egal sein.
Ja, was du auch hast, finde ich, ist, ich reite noch auf dem Anime-Thema rum, gedanklich bin ich bei Captain Future hängen geblieben jetzt. Der Anime hat auch so ein bisschen immer abgebügelt, generell die Adaptionen von Space Operas, was du vorhin eigentlich schon angesprochen hast bei den ersten Sachen, dass dieser Kolonialismus, es war ja wirklich, ja, ein Abbild der Realität, der nicht unbedingt schmeichelhaft, ein Abbild der Realität, das nicht unbedingt schmeichelhaft war. wenn man mal so möchte, dieser Expansionsgedanke im All sieht zwar erstmal romantisch und cool aus, aber wenn wir in die Vergangenheit unserer Erde gucken, was die Kolonien und so alles bedeutet haben, die Versklavung und so, der Raubbau, es ist kein schönes Kapitel der Menschheitsgeschichte, und das dann so glorifiziert ins All zu projizieren, hat natürlich auch moralische Fallstricke, die wir dann später aber erst wahrgenommen haben oder die halt in Adaptionen wie Captain Future, da war dieser Kosmos einfach wie er ist, ohne diesen Kolonialgedanken, dann war es weichgespült, und letztlich war aber, also ist das einer der großen Kritikpunkte der frühen Space Operas, weiße, übermächtige Heldenfiguren, männliche Heldenfiguren aus Kolonialmächten, geschrieben von weißen Männern aus Kolonialmächten, ist natürlich eine haarige Angelegenheit, und durch den Koreakrieg und den Vietnamkrieg hat sich dann die Science Fiction und die Space Opera in ihrem Bezug zur irdischen Vergangenheit letztlich auch ein bisschen gedreht, und dann wurde natürlich auch die Space Opera noch wesentlich diverser und auch ein bisschen kritischer, was einfach dieses Kolonialisieren und den Umgang mit fremden Kulturen im All und so angeht. Und das war natürlich ein sehr, sehr wichtiger Schritt, der das ganze Genre, Subgenre bereichert hat und es viel, viel vielfältiger aufgestellt hat und besser gemacht hat, und war ein sehr wichtiger Schritt, der da parallel zu den ganzen, ja, zum Aufwachen in unserer Realität quasi stattgefunden hat. Also dass dann auch die schon erwähnte Ursula K. Le Guin angefangen hat mit ihrem Hamish-Zyklus, Science Fantasy, Social Science Fiction und Space Opera auf tolle Art und Weise zu vermischen mit kritischen Tönen zu genau den Themen, die Space Opera immer ausgezeichnet haben. Wie gehen die Menschen mit einer fremden Kultur um, auf die sie auf einem Planeten treffen? Und das hat die Space Opera dann aufs nächste Level gebracht. Natürlich wird die ihre palpigen Züge, ihre Abenteuerlust und ihre bildgewaltigen Schlachten, die Action, auch das Heldentum, das wird die Space Opera immer behalten. Aber sie ist einfach seitdem, jetzt seit 50 Jahren, angereichert mit einem Bewusstsein für die Komplexität der Themen, mit denen sie sich auseinandersetzt. Und jetzt sind wir sogar in der Ära, also das goldene Zeitalter ging ja bis in die 50er der Space Opera. Und jetzt sind wir gerade wieder in so einer ja relativ boomenden und goldenen Ära, nicht nur wegen Dune und Star Wars, die ja immer da sind und boomen, sondern auch weil gerade in der Literatur zum Beispiel neue Autorinnen und Autoren da sind, die die Space Opera wirklich auch mit dem Zeitgeist von jetzt aufladen, also mit Gleichberechtigung, mit einem ganz vielseitigen Cast, mit diversen Figuren, mit Neuropronomen, und das zeigt halt auch, dass die Space Opera wie alle anderen Science-Fiction-Genres immer auch ein Spiegel und ein Produkt ihrer Entstehungszeit ist.
Ja, auf jeden Fall, da hast du schon einen ganz wichtigen Stichpunkt genannt, und zwar den Zeitgeist. Man kann den in der Literatur spüren, in fast allen Genres. Und auch bei diesem allerersten Beispiel, das ich nannte, hier Struggle for Empire von dem Briten, der eben aus seiner nationalistischen Perspektive beschreibt, wie die Erde von dem Empire erobert worden ist und wie natürlich dieses glorreiche Empire, London ist die Hauptstadt der Welt, wie die natürlich dann die Erde wieder retten vor den ja mysteriösen Feinden von draußen, die sie aber übers Ohr hauen komplett. Ich habe da mal reingelesen, also das ist im Grunde ein ganz anderes Gerechtigkeits- und Geschichtsverständnis gewesen.
Ja, das ist Imperialismus in genau. Einer Kultur noch.
Ja, und dann hast du natürlich, dann kommen zwei Kriege, der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg. Beide hinterlassen natürlich tiefe, tiefe Spuren, auch in der Literatur. Als im Zweiten Weltkrieg dann die Superhelden populär werden in den USA, hast du diese Verschmelzung mit der Space Opera, und deswegen ist die in dieser Phase auch sehr heroisch, sehr linear, sehr schwarz-weiß, gut
und böse. Der Hauruck-Patriotismus der 50er, der sich auch in dem ganzen Zukunftsglauben wiedergespiegelt hat, hat sich auch in der Space Opera aus Amerika dann niedergeschlagen, logischerweise.
Ja, und ich habe das damals als Kind, als ich Captain Future geschaut habe, habe ich das allerdings nie so wahrgenommen. Also jetzt, ich sag mal so eine, was Nationalistisches war da so jetzt nicht zu spüren. Klar, Captain Future ist der Held der Erde, und wenn wir ehrlich sind, der Name ist natürlich auch, also Captain Zukunft, ne?
Ja.
Also nicht besonders einfallsreich.
Planet.
Ja. Nichtsdestotrotz, der war mir immer, auf der menschlichen Ebene war mir das immer alles sehr sympathisch, und ist, ja, es war gut gegen böse, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass da, was so Themen wie Gerechtigkeit angeht und Ausgrenzung, dass das eigentlich zumindest in der Anime-Serie schon recht fortschrittlich war.
Aber das ist das, was ich eben schon gesagt habe. Die Animes haben diese westlichen Stoffe einfach irgendwie anders nochmal adaptiert und dadurch haben die einfach so gute Messages auch immer gehabt, weil es dann auch für Kinder aufbereitet wurde. Die mussten diese Messages haben, damit sie Kinder gucken durften. War ja bei Masters of the Universe oder so genauso. Und ich denke, das hat dann auch dem Stoff in letzter Instanz geholfen, sich über seine Schwächen hinwegzusetzen aus dem Original.
Jetzt ist es natürlich so, mit zur DNA der Space Opera gehört, und da sind wir wieder bei dem Cole und seinem Struggle for Empire und der ersten Beschreibung von Weltraumgefechten, nämlich genau das. Und weil du die Kriege erwähnt hast, ein Merkmal der Space Opera ist natürlich auch einfach die Weltraumschlacht. Viele Raumschiffe, die gegeneinander kämpfen, Informationen vom riesigen Schlachtkreuzer bis zum kleinen Jet irgendwie mit sich, Torpedos, Raketen, Lasern, keine Ahnung. Also all das, was man in so einer Darstellung von Battlestar Galactica oder Star Wars eben sofort vor Augen hat, auf der großen Leinwand, das gehörte auch schon zur, ja, schon immer zur Literatur der Space Opera. Und deswegen ist dieser Cole von 1900 mit seiner nationalistischen Darstellung eben auch einer der Wegbereiter, weil er das schon, ja, beschrieben hat. Und das hat sich so festgesetzt, dass es da auch innerhalb der Science Fiction für Leute, die sich speziell nur dafür interessieren, also für diese kriegerischen Aspekte, gibt es eben auch die Military Science Fiction. Und gleichzeitig hat sich innerhalb der Space Opera durch den Zeitgeist, der sich verändert hat, durch die schrecklichen Kriege eben auch eine andere Darstellung ergeben. Und da ist beispielhaft zu nennen Joe Alderman mit seinem ewigen Krieg, der die Erfahrung von Vietnam und Co. mit all den Traumata, mit all den Ängsten, mit all der psychischen Zerstörung auch hat einfließen lassen in seine Space Opera.
Genau, also ein Antikriegsroman plötzlich im Gewand einer Science-Fiction-Geschichte mit den klassischen Merkmalen trotzdem. Aber die Space Opera ist natürlich nicht nur ein englischsprachiges oder ein amerikanisches Genre oder über die Bande Japans und der Animes gespielt. Gerade wir hier im deutschsprachigen Raum haben ja auch einen ganz wichtigen Vertreter seit 1961. Die Rede ist natürlich von
Perry Rhodan.
Ganz genau. 3300 wöchentlich erschienene Heftromane haben wir inzwischen, unzählige Spin-offs, den Perry Rhodan Neo-Reboot gibt's. Ich habe mich vor Jahren mal für einen Artikel ein bisschen damit beschäftigt und so ein paar Fakten rausgeschrieben. Also wenn man die Heftroman-Seiten zusammenzählt, kommt man auf 1 Million Tonnen Papier und 180.000 Heftroman-Seiten. Das ist also so ungefähr der 25. Umfang der kompletten Harry-Potter-Reihe. Und diese Milliarden, diese weltweite Milliardenauflage, die da zwischen Deutschland und Japan und wo auch immer erscheint, würde einen 500 Kilometer hohen Turm ergeben. Und wie gesagt, nur die Hefte. Und die werden ja auch nachgedruckt in Silberbänden. Es gibt die Taschenbuchzyklen und Spin-offs. Es gibt einen Roman-Biopic von Andreas Eschbach, auch im Kurt-Lasswitz-Preis ausgezeichnet. Und gerade hat auch mein guter Freund Michael Vogt mit dem Perry-Autor Olaf Brill Der kleine Perry geschaffen. Das ist so eine All-Age-Comic-Neudefinition im Carlsen-Verlag und ist halt nochmal, ja, bisschen das, was wir mit Captain Future vorhin gesagt haben, da wird Perry für eine neue Generation als All-Age-Held aufbereitet und ist ein kleiner Junge im All und auch die Origin wird quasi ins Diversere hier und jetzt verpflanzt nach all der Zeit, denn 1961 sah das natürlich auch noch ein bisschen anders aus.
Ja, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich fast nichts davon gelesen habe. Ich habe ihn immer gesehen und zwar bei uns auf der Toilette oder bei meinem Onkel auf der Toilette.
Jetzt magst du aber Werbung.
Da lagen die Hefte. Die haben mich immer, also die Cover fand ich immer cool. Mhm. Aber meist hat er zwei Sachen gelesen. Perry Rhodan und Marvel Comics. Mhm. Und ich habe mir dann meist den Marvel Comic geschnappt. Aber was ich gefunden habe, da könntest du vielleicht bestätigen, ist es denn tatsächlich, ist Perry Rhodan tatsächlich die erfolgreichste Space Opera aller Zeiten?
Ja. Weil die einfach auch die Länge, die es schon läuft, aber auch der Umfang an Erzähleinheiten ist nicht toppbar von Star Trek und Star Wars, haben wahrscheinlich vom Blockbuster-Budget her am Ende mehr eingenommen. Aber allein dieses wie viel, wie lang, wie groß, da ist es einfach der Rekordhalter, Perry Rhodan.
1961 ging es los und es geht bis heute weiter.
Bis heute weiter. Und das ist, wie du sagst, wirklich auch total präsent hier in Deutschland und im deutschsprachigen Raum am Kiosk, am Bahnhof, Kiosk. Wöchentlich liegen da die Hefte neu aus. Also ist schon sensationell. Und wenn man bedenkt, was da auch für eine Crew dahinter steckt, also im Verlag war dann auch die Freischaffenden, die Exposé-Autoren, die Autoren und Autorinnen, die die einzelnen Beiträge verfassen, manchmal im Tandem, manchmal oft alleine, die Zyklen, die da weit im Voraus geplant werden. Das ist schon ziemlich spektakulär eigentlich, dass wir hier aus Deutschland so einen Beitrag zur Space Opera Mythologie haben letztlich des ganzen Genres. Also das finde ich ziemlich cool. Ich bin da wie du. Ich habe immer mal reingelesen. Ich hole mir immer die Jubiläumsbände natürlich auch. Die sollen ja so besondere Einstiegspunkte sein. Ich lese auch sehr gerne den kleinen Perry. Da war ich auch Testleser davon. Das macht mir auch immer Spaß. Aber so in diese ganzen laufenden Sachen bin ich als Kind, ich bin dann auch sofort zu den Marvel Comics und DC Comics gekommen. Dann war es eine Taschengeldentscheidung. Du konntest nicht alles haben. Und bei mir sind dann tatsächlich so Sachen ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und ich glaube auch, dass es ein gutes Beispiel dafür ist, Perry Rhodan, eine sehr lange, traditionsreiche, starke, fortlaufendes Franchise. Aber wenn du nicht früh genug reinkommst, dann schreckt es dich wahrscheinlich immer ein bisschen ab oder so. Und deswegen sind ja so Sachen wie dieser Neo-Reboot oder jetzt eben auch der kleine Perry oder eben diese Biografien, Romanform, so Einstiegspunkte, die sehr wichtig sind, dass man einfach sagt, hey, wir machen hier eine Tür auf, wir haben unglaublich viel Material, aber wenn ihr durch diese Tür kommt, kommt ihr an einem guten Punkt, um einfach mitzuschwimmen und mitzufliegen von jetzt an.
Wir sind ja jetzt in der Nachkriegszeit gelandet, Anfang der 60er Jahre. Du hast vorhin mal erwähnt, dass die goldene Ära der Space Opera, dass man sagt, die ging so bis Ende der 50er. Und da ist ja schon viel passiert. Wir haben die Pulp-Magazine genannt, Amazing Stories und so weiter. Dann in Weird Tales gab es auch noch die ein oder andere Premiere einer Science-Fiction-Geschichte. Dann haben wir die Comics und die Zeitungen, die zu der Zeit eben auch noch ein paar Strips angeboten haben, bis hin eben zur Veröffentlichung einzelner Bücher, Fernsehserien und Co. Und 1966 gab es dann auch noch, ja, man muss fast sagen, aus heutiger Sicht ein Großereignis in dem Bereich. Da erschien Dune von Herbert. Und Dune bekam auch in diesem Jahr 66 den erstmals vergebenen Nebula Award, der auch relevant ist für dieses Genre, und auch den Hugo Award, und zwar als bester Roman. Und das war wirklich auch ein absolut neuer Blick auf diese Space Opera, denn im Gegensatz zu vielen anderen Geschichten kam der Held ja diesmal nicht von der Erde, und die Erde war auch gar nicht irgendwie etwas, was man retten muss oder bewahren muss, sondern es ging ja vom Start weg um komplett andere Kulturen in anderen Bereichen. Ne?
Ja, ein eigenes System, und das Bezugssystem Old Terra oder Erde war einfach nicht relevant für Dune, wobei Dune ja auch als Magazine-Geschichte begonnen hat und dann zum Roman ausgebaut wurde. Mhm. Also die Wurzel war wieder im palpigen Magazinbereich, und dann, aber wie du sagst, der Roman in Buchform, das war dann eine Explosion, sag ich mal, und er hat definitiv durch dieses, ich bin ein eigener Kosmos, ist auch nochmal viel bewegt und hat dann auch gleichzeitig dieses, was wir vorhin schon so ein bisschen als nicht anrüchig, aber als vielleicht kritisierbar deklariert haben, einfach vom Spielfeld genommen von vornherein, weil es eben in diesem eigenen Universum angesiedelt war.
Und du hast ja schon erwähnt, dass sich etwas entwickelt hat, dass der Zeitgeist eine Rolle spielt. In dieser Phase, 50er, 60er bis hin in die 70er Jahre, wenn man sich da anschaut, welche Bücher Awards gewonnen haben, wir haben Hugo und Nebula erwähnt, dann sind es meist Männer. Mhm. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Aber wenn man auf die letzten Jahre schaut, 2023, 22 bis runter 2018, 19, zum Beispiel beim Hugo Award, da hast du nur Frauen, die ausgezeichnet worden sind. Also das ist ja auch ein Ausdruck, dass da zum einen vermutlich mehr Frauen auch schreiben und dass zum anderen auch die Space Opera im ständigen Wandel ist.
Ja, und auch das generell im Genre ein Bewusstseinswechsel ein bisschen stattgefunden hat. Dass man einfach bisschen drauf achtet, was man liest, von wem es ist, dass das Gatekeeping sich auch ein bisschen verändert und dass auch vom Interesse her mehr Frauen heute einfach Space Opera schreiben, weil es war halt wirklich ein komplett männlich war die Science Fiction generell, aber gerade die Space Opera war halt brutal männlich geprägt. Und das ist jetzt einfach immer mehr aufgebrochen und trägt zu dieser wundervollen Vielfalt des Subgenres bei. Ich möchte Romane wie die von Becky Chambers oder Arkady Martin, die ich vorhin schon erwähnt habe, genauso wenig missen jetzt wie die Klassiker von Le Guin. Also das ist eine wunderbare Bereicherung des Feldes.
Ja, und ich habe in einer der letzten Folgen auch schon mal Anne Leckys Die Maschinen empfohlen. Ja, genau. Ja, das hat mir auch richtig gut gefallen. Also da ist viel passiert und es gab so eine, vielleicht so eine Durststrecke der Space Opera, gerade in der Zeit auch, wo hier in Deutschland vielleicht Perry Rhodan Premiere feierte. Da gab es so ein paar Jahre, da waren andere Genres vielleicht relevanter, da ist viel mehr passiert in anderen Bereichen, gerade die Fantasy, die hat dem dann doch den Rang abgelaufen, aber natürlich hat dann der Kinoerfolg von Star Wars oder auch Battlestar Galactica und sowas dazu beigetragen, dass da nochmal so ein anderer Drall reinkam. Und jetzt, wie wir schon angemerkt haben mit der Liste zu Beginn, ist die Space Opera ja so lebendig wie noch nie.
Und so präsent wie noch nie, denn dadurch, dass diese Medien halt auch eine ganz andere Durchschlagskraft haben, Kino, Streaming, Videogame, ist die Verbreitung irre hoch und du musst kein Science-Fiction-Fan sein, um auf Halo zu stehen oder um auf Star Wars zu stehen. Das heißt nicht automatisch, dass du Perry Rhodan liest oder Ursula K. Le Guin zitieren kannst, aber du bist halt trotzdem in irgendeinem Space-Opera-Universum voll drin und voll dabei.
Ja, es ist tatsächlich so, dass die Auswahl auch enorm ist. Ich habe mal in meinem Regal geschaut, dass es wirklich, also das würde in den Rahmen sprengen. Es gab so Ende der 80er, Anfang der 90er einen gewissen Impuls, einen Effekt, der übrigens dann auch aus Großbritannien kam, von dem Peter F. Hamilton, sein Armageddon-Zyklus, den ich auch in meinem Regal habe, der hat auch mit dazu beigetragen, dass das Interesse an diesem Genre, an der Space Opera, also mit diesem großen Blick aufs Universum, sowohl mit den Schlachten als auch mit den Abenteuergeschichten, sowohl mit Helden, aber eben auch mit einem differenzierten kritischen Blick, auch auf die Menschheit, dass das da wieder so ein bisschen populär geworden ist. Im Videospielbereich war die Fantasy übrigens auch lange, lange, lange dominierend. Ich hatte Elite erwähnt als eine Weltraumsimulation und jetzt kürzlich Starfield. Auch das ist jetzt nicht unbedingt, das kann nicht mithalten mit sowas wie Elden Ring oder sowas. Aber es gab da auch zig Beispiele für, sage ich mal, interessante Spielumsetzungen, also ein Master of Orion, ein Wing Commander, solche Sachen. Dann hast du ein Homeworld gehabt, das eher in den Bereich der Military Science Fiction geht. Ein Starlancer, ein Free Space, ein Galactic Civilizations, wo wir wieder strategisch unterwegs sind. Ein Sins of Solar Empire. Und nicht zu vergessen, sowas natürlich wie Mass Effect, wo du die klassische Heldengeschichte vielleicht hast. Also das war auch immer im Bewusstsein, wurde auch immer bedient, aber kam nie so ganz ran an die großen Verkaufsschlager der Fantasy.
Das hatten wir auch im Comic-Bereich ziemlich lange. Nur da würde ich natürlich sagen, waren die Superhelden natürlich die Platzhirsche anstelle der Fantasy, gerade im US-Comic. Und da hat sich das 2012 mal eine Weile gedreht, als Brian K. Vaughan und der Autor und die Zeichnerin Fiona Staples das von dir schon angesprochene Saga gestartet haben. Das ist ja mit einem Wahnsinns-Hype losgegangen. Das ist eine Serie, eine Creator-Owned-Serie, in der die Schöpfer die Rechte und die kreative Kontrolle haben. Es erscheint im Original bei Image Comics, das ist zu Hause von Spawn und The Walking Dead, wo also auch die Rechte bei den Schöpfern bleiben. Und Saga ist gestartet und alle haben darüber gesprochen plötzlich. Und da war im Comic dann die Space Opera dermaßen hot plötzlich, nur durch diese eine Serie. Also es reicht manchmal ein Schlüsselwerk zum richtigen Zeitpunkt, um so ein Subgenre wieder, beste Beispiel auch das schon jetzt angesprochene The Walking Dead, das hat das Zombie-Genre wieder, den Zombie-Horror salonfähig gemacht. Und so war es im Comic auch mit Saga. Das war so eine Art, Romeo und Julia in so einem bunten, versexten Weltall, auch von einem intergalaktischen Krieg geprägt. Und du folgst halt der Familie, die aus, Vater Marco, Mutter Alana und Kind Hazel, die aus beiden Fronten dieses Krieges stammen und dann Kind eben kriegen und die jetzt vor beiden Seiten flüchten müssen, weil sie gejagt werden. Und dann ist es auch so edgy und erwachsen, ein bisschen verdorben, sehr, sehr cool gezeichnet, außergewöhnlich. Ja, und obwohl es halt auch immer so ein bisschen dirty und sexy war, geht es halt trotzdem auch immer um so Kernthemen, die findest du bei Shakespeare wie in der Seifenoper, nämlich um Liebe, um Freundschaft, um Familie, Loyalität und Abenteuer und für das kämpfen, was du liebst. Und das sind auch diese erzklassischen Themen. Es war dann halt sehr modern aufbereitet eben im Comic und die ersten 50 Hefte, US-Hefte, die da erschienen sind, also die ersten 8, 9 Sammelbände, sag ich mal, waren wirklich überragend. Dann hat Saga ein bisschen darunter gelitten, dass Vaughn und Staples aus ja, persönlichen und familiären Gründen immer mal längere Pausen zwischen den neuen Staffeln gemacht haben. Jetzt geht es tatsächlich im Juli wieder weiter mit einer neuen Staffel, aber die Pausen, und es gab auch in der Nummer 50, US-Heft 50, so ein Break und so ein Turning Point, der ziemlich reingeknallt hat, da tut sich die Serie seitdem, finde ich, ein bisschen schwer. Es kann aber auch sein, dass jetzt nach 12 Jahren der Hype einfach ein bisschen abgenommen hat, aber wenn ich so an Space Opera der Moderne denke und an so einen modernen ja, Hype und Blockbuster, habe ich immer gleich Saga im Kopf und vor Augen. Und wenn ich dann zurückgehe zu den Anfängen, wo wir gerade gesagt haben, Flash Gordon und Buck Rogers im Comic, und dann sehe ich auch, was für einen weiten Weg der Comic und die Space Opera thematisch, inhaltlich, erzählerisch und zeichnerisch zurückgelegt haben. Das ist dann auch nochmal so ein schönes Revue passieren lassen, wie sich Medien und Genres wandeln im Laufe der Jahrzehnte.
Ja, also Saga ist für mich der größte Schatz innerhalb der Comics, was Space Opera angeht. Es ist, ich habe mich riesig gefreut, dass es da weitergeht. Die haben ja auch zahlreiche Eisner Awards abgeräumt. Ja. Und die haben Ehrenplatz bei mir im Regal. Du hast es schon erwähnt, die Perspektive, dass es eben ein junges Paar ist, das ein Kind kriegt, dass es ein Familiendrama ist und dass der Krieg von außen, der sonst immer so heroisiert wurde, eben aus dem Blickwinkel zweier Familien beschrieben wird, die sich aber auch nicht alle grün sind. Also es gibt verfeindete Parteien und Fanatiker in allen möglichen Nuancen. Also es ist überall grau statt schwarz und weiß. Dann der Wortwitz, der derbe Humor. Das ist einfach köstlich gewesen. Und nicht zu vergessen, was eben auch so eine Fähigkeit des Comics ist. Dinge zu visualisieren natürlich. Die skurrilen Kreaturen und Wesen. Also da hat ein Volk Bildschirmköpfe, dann hast du die Lügenkatze, dann hast du diese Spinnenmonster. Und dieses Groteske, was schon einige Geschichten auch zerstören konnte, weil es irgendwann alles so unglaubwürdig und bizarr und an den Grenzen war, das wird hier zusammengeführt durch eine richtig gut ausgearbeitete Welt mit tollen Schauplätzen, abgefahrenen Situationen. Gewalt ist dabei, Sex ist dabei. Und trotzdem ist da auch immer etwas, und das ist fast wieder ein japanisches Merkmal, finde ich, was putzig Sympathisches drin. In dieser Saga. Also, bevor wir jetzt eine eigene Folge machen, zu diesem für mich tatsächlich Meisterwerk, bei dem ich aber auch, wie du, anmerken muss, dass es dann irgendwann Schwierigkeiten hatte, so auch wieder, ja, dramaturgisch so auf die Strecke zu kommen. Also, das ist wirklich ein herausragendes Beispiel für eine Space Opera. Und ich habe vorhin die Zeit der 90er erwähnt, als so eine gewisse Phase der Wiedergeburt und den Peter F. Hamilton. Da darf man natürlich auch den Dan Simmons nicht vergessen, der Hyperion geschrieben hat und damit nochmal für mich zwei Klassen über Hamilton steht, aber dazu werde ich dann am Ende nochmal was sagen.
Ja, und wir haben natürlich auch, wenn du die 90er sagst, Babylon 5, die legendäre Fernsehserie von Straczynski, Allison und Co., die auch der Space Opera nochmal, finde ich, neue Impulse in dieser Zeit gegeben hat.
Ja, und es gibt tatsächlich ein Comeback auf der thematischen Ebene. Wir hatten zu Beginn bei der Definition des Genres den Western erwähnt, also dass das eigentlich, ja, dass es die Horse Opera gab und dass die Space Opera so ein bisschen dahingehend benannt worden ist. Es sind dann Serien, ich weiß gar nicht, 80er, 90er entstanden, wie Firefly und Co., die bewusst Elemente des Westerns, wie zum Beispiel die Grenzstadt, die gab es dann eben nicht im Wilden Westen da an der Grenze, an der Frontier, sondern irgendwo im All. Die Rebellen, die da draußen warten irgendwie. Ich glaube, in Firefly, meines Wissens, gab es auf einigen Planeten sogar Pferde. sprich, der Cowboy als als Gestalt, als Archetyp, aber eben auch die Themen des Westerns, dieses Abenteuer in einer wilden Grenzregion, wo man auf unbekannte Wesen, Gefahren und Völker trifft, all das hat sich dann vielleicht in manchen Bereichen, ja, dieser fast schon Western Space Opera niedergeschlagen.
Ja, weil der Western, wenn er mit der Fantastik gekreuzt wird, ist ja Weird Western. Und wenn er ins Weltall dann exportiert wird, ist das Space Western. Und der Space Western ist halt einfach ein Teil der Space Opera.
Also, und ich meine, der gute alte Roddenberry hat mal zu Star Trek gesagt, dass das eigentlich auch nichts anderes sei als ein Western im Weltraum. Und dass der Begriff Trek eben schon bewusst gewählt war, weil das letztlich ist wie so ein großer, also die Enterprise und Co., weil das auch ist wie eine Expedition eben ins Unbekannte, ins Weltall, wie damals der Trek von dem Osten eben nach Oregon.
Manifest Destiny. Und dann sind wir ja auch wieder bei New Frontier.
Ja.
Also das ist halt, und da ist es dann aber auch wieder so, dass dann wieder der Kolonialaspekt bei diesem Besiedlung des Westens dann ja auch wieder, also dann auch da schließt sich wieder der Kreis zwischen, was hat die Space Opera sehr früh gespeist aus verschiedenen Richtungen, weil der Brite hatte nichts mit Western am Hut, und Hut sage ich jetzt ganz bewusst, aber trotzdem sind die Einflüsse immer so, egal auf welcher Seite des großen Teichs, schon erkennbar, also du siehst, wo es herkommt einfach. Und dann entwickeln sie so ein Eigenleben aber später wieder, und ich finde es dann, glaube ich, auch ganz schön, dass man jetzt sich einen Space Western anschauen kann, der die Schwächen seiner eigenen Herkunft auch wieder hier hinter sich lässt und dann im Weltall aufblüht.
Jetzt bin ich kein Star Trek-Kenner und frag mal ganz vorsichtig, ob du einer bist.
Wir haben doch schon mal festgelegt, dass wir beide im Star Wars-Universum uns wohler fühlen. Aber vielleicht können wir mit gefährlichem Halbwissen zusammen ja deine Frage beantworten.
Mich hätte dann interessiert, ob es innerhalb der langen Geschichte von Star Trek eben auch diesen Zeitgeistwandel gab, ob man den erkennen kann kulturell.
Ich würde sagen, du erkennst ihn vielleicht ein bisschen schwerer, weil Star Trek schon immer sehr bunt war. Und sehr vielfältig war. Aber du merkst dann trotzdem, dass so in den 90ern, dass dann der Cyberpunk ein bisschen stärker zum Beispiel reingekommen ist und die Verschmelzung von Maschinen und Lebewesen, die Borg und sowas. Ich glaube schon, dass sich das niedergeschlagen hat. Aber ich könnte es jetzt auch nicht mit den Original-Enterprise-Sachen wirklich vergleichen.
Falls jemand noch nach anderen Beispielen für diese Military Science Fiction sucht oder so, ich glaube, dazu gehört auch so was wie Starship Troopers.
Ja, absolut. Das ist halt die große Antithese und gleichzeitig der große Archetyp.
Ja, und natürlich haben sich auch einige Autoren und Kreativleute lustig gemacht über die Space Opera, wenn die zu pathetisch war und so weiter. Also da gab es ja eben auch Beispiele wie jetzt Spaceballs oder so und andere Sachen.
Und per Anhalter durch die Galaxis, um noch einen britischen Vertreter zu nennen, letztlich ist auch Douglas Adams großes Werk eine Space Opera, denn ja. Du hast Aliens, du hast fremde Planeten, du hast Raumschiffe. Es ist nicht mustergültig, aber es ist trotzdem eine Space Opera mit einem ganz anderen Ansatz und eine tolle obendrein.
Jetzt ist vielleicht noch die Frage für die Experten da draußen, ob das von mir erwähnte Battlestar Galactica letztlich eher Military Science Fiction ist oder doch auch eine Space Opera, weil es passt in beide Bereiche, ne?
Ah, das hast du oft. Und der zentrale Konflikt ist dann, glaube ich, auch gar nicht so entscheidend, sondern das Drumherum sind die persönlichen Dramen und Abenteuer. Aber das ist auch wieder die Schnittmenge. Wo beginnt das eine? Das geht ineinander über. Das haben wir jetzt in jeder Folge schon hier besprochen und gehabt, dass die Grenzen und die Übergänge fließend sein können und die Schubladen nicht hermetisch abgeriegelt sind. Und da ist dann Star Wars, Battlestar Galactica, Star Trek, die großen Bekannten sind dann auch sehr gute Beispiele dafür, dass einfach aus jedem Schubkasten was dabei ist. Und du kannst es auch in jeden Schubkasten stecken, ohne es falsch zu machen. Und man könnte auch hergehen, ich könnte mir auch eine Definition von Space Opera vorstellen, in der man Star Wars und Dune und Star Trek und Battlestar Galactica rausnimmt, weil sie einfach so groß als Franchises sind, dass sie sozusagen die Statistik verfälschen.
Ja, du hast ja recht. Also wir haben ja schon oft betont, dass eine gute Geschichte ist eben einfach eine gute Geschichte, egal in welche Schublade man sie dann letztlich stecken mag. Und ich glaube, wir haben hatten bisher einige der markanten Space Operas erwähnt und hoffentlich auch so ein bisschen nachzeichnen können, was gar nicht so leicht war in diesem Dschungel an Veröffentlichungen. Und ich vermute, wir haben was ganz Relevantes vergessen.
Das passiert uns ja immer, aber das ist eben genau dieser Charakter des Streifzuges. Du streifst das, du durchstreifst das und erwischst aber nicht alles dabei. Und aber das zeigt halt auch wirklich die Größe dieser Kosmen, in der wir uns da tummeln.
Ja, das hast du schön formuliert. Und ich denke, zum Schluss bietet sich an, dass wir wieder eine kleine Empfehlung geben.
Unsere beliebten Mitbringsel sind wieder richtig dran. Ja, ich habe zum ersten Mal kein Buch dabei, sondern eine Science-Fiction-Kurzfilm-Anthologie, deren 6 Episoden kostenlos auf YouTube stehen. Der Titel des Ganzen ist A Thousand Suns, also 1000 Sonnen, wenn man es übersetzt. Und das ist was für Fans von Love, Death and Robots oder A Black Mirror auf Netflix. Das sind, wie gesagt, 6 Kurzfilme, allesamt Live-Action und CGI. Sie haben auch nur so 2, 3, maximal 4 Minuten Länge, aber sie sind unglaublich anschauenswert und für die Dauer auch ziemlich gehaltvoll und immer sehr, sehr schick inszeniert. Es ist mal eine Space Opera mit einem Lovecraft-Gag am Ende, koreanischer Parasiten-Horror, eine irdische Endzeit, wo alle so auf den Aufbruch ins All warten, weil sie von der verseuchten Erde flüchten wollen, so eine Samurai-Fantasy auf einem fernen Planeten, so Dune-mäßige Space-Fantasy, Space-Opera und zum Schluss auch noch eine witzige Postapokalypse mit einem Disney-Seitenhieb zum Weglachen. Und ist auch immer tolle Kulissen, tolle Ausstattung, tolle Effekte, der Sound ist toll. Also für so ein kleines Produkt und dann kommen da so 3 Minuten rausgepresst das Konzentrat raus und du merkst auch hinter jeder kleinen Episode so eine eigene Welt, die ist schon da. Du betrittst sie, bist einen Moment drin und gehst wieder raus und die Welt ist immer noch größer als das, was du gesehen hast. Das ist das, was die besten Kurzgeschichten auch haben und das schafft jeder dieser Kurzfilme. Der Drehbuchautor ist auch Philipp Gelatt oder Gelor und der hat als Story Editor auch an jeder Folge von Love, Death and Robots mitgemischt und diese Anthologie-Reihe mag ich wahnsinnig und ich finde, die Handschrift merkt man auch so ein bisschen. Das Brainchild ist aber A Thousand Suns von MacGregor. Das ist wiederum das Pseudonym von einem spanischen, aber in L.A. lebenden Filmemacher namens Miguel de Olazo. Der hat auch als Kameramann an Filmen wie Kandahar oder Fall, Fear Reaches New Heights mitgewirkt und ich habe alle Folgen, du kriegst die halt in einer halben Stunde durch, 20 Minuten oder so zusammen, 25 hintereinander weggeschaut und ich sag's dir ganz ehrlich, das war so ein Tag, da habe ich mich nicht besonders kreativ gefühlt. So Tage hast du einfach als Autor. Und ich habe dann die Folgen geguckt und plötzlich hatte ich eine Idee für eine neue CT-Kurzgeschichte, eine neue Science-Fiction-Kurzgeschichte mit Androiden im Kopf. In keiner dieser Kurzfilmfolgen von A Thousand Suns kommt ein Androide vor. Aber einfach diese Stimulanz durch gute, coole Science-Fiction, das, was das Genre auszeichnet, das Abwechslungsreiche, allein so mit toller Science-Fiction im kurzen, knackigen Format und von einer Episode zur anderen zu springen, hat irgendwas in meiner kreativen Schaltzentrale so neu vertratet, dass ich Bock hatte, auch wieder selber jetzt wirklich was zu machen und auch an einem miesen Tag noch wirklich was dann geschafft habe. Und sowas ist, eigentlich finde ich, das größte Kompliment, dass du anderer Fiction machen kannst, wenn du sagst, es hat mich inspiriert.
Ja, da hat der Sense of Wonder bei dir gewirkt.
Genau.
Also ich habe mir auf deine leidenschaftliche Empfehlung hin das Ganze auch angeschaut und kann dem nur beipflichten. Ich hätte, das war irgendwann wie Chips essen. Ich hätte das noch 1,5 Stunden weiter gucken können. Ja. Immer so 4 Minuten, einen kleinen Einblick in eine futuristische Vision. Weil bei auch Horror dabei war, so ein bisschen, ne?
Also im Vorspann sagen sie auch so ein bisschen, es soll die Träume und Albträume der Menschen für die Zukunft behandeln, ja, genau.
Ja, schon der erste Kurzfilm, der war klasse mit diesem Cthulhu erinnern, Riesenviech am Ende.
Ja, also wenn ihr mal 25, 30 Minuten an irgendeinem Tag oder Abend habt, auf YouTube, sie stehen kostenlos dort in HD-Qualität, guckt einfach mal an. Und verkürzt die Wartezeit auf die nächste Staffel Love, Death and Robots oder Black Mirror.
Ja, jetzt habe ich fast ein schlechtes Gewissen, dass ich so ein schwer verdauliches Mitbringsel habe. Also im Vergleich zumindest dazu. Ich habe ja Dan Simmons schon erwähnt und der ist natürlich jetzt, also alle, die sich ein bisschen mit Science Fiction auskennen, wissen Bescheid. Die kennen auch Hyperion oder auch die Hyperion-Gesänge, wie es in der deutschen Version heißt, bei den ersten beiden Teilen. Mein Zugang zu Dan Simmons, Anfang der 90er, ich erwähnte, dass die Space Opera da so ein bisschen Revival feierte. Und da, ich war damals auf dem Weg zur Kaserne, also am Bahnhofskiosk zur Bundeswehr. Und was mir geholfen hat, diese Zeit so zu überstehen, war gute Literatur. Weil vor Ort hatte man eben keine Konsole, keinen Computer zum Zocken, ist ja klar. Also musste man lesen. Eigentlich war ich der Fantasy verfallen, mit Haut und Haaren. Aber da stand ich an diesem Bahnhofskiosk und dann war es ganz seltsam. Ich habe ein Cover gesehen von einem Heine-Taschenbuch. Und da war ja, ein Segelschiff vor rosa Wolken, das sah recht kitschig aus. Und links so eine düstere Gestalt mit Stacheln, die sah finster aus. Ich wusste nicht, ist es, ich dachte erst, es ist vielleicht Fantasy. Ich habe mal reingeblättert und ja, die ersten Zeilen, die ich da gelesen habe, die haben mich dann auch eher verstört. Also es ging mir sehr zwiespältig damit. Ich lese die einfach mal vor. Moment.
Hast du wieder gut vorbereitet?
Also, ihr müsst euch vorstellen, da steht ein junger Mann, hat wenig Zeit, muss zum Zug, braucht noch schnell irgendwas zum Weglesen und dann liest er das in der Einleitung. Der Hegemoniekonsul saß auf dem Balkon seines Ebenholzraumschiffs und spielte Rachmaninows Prelude in Cis-Moll auf einem uralten, aber gut erhaltenen Steinway, während sich große grüne Saurierwesen unten in den Sümpfen drängten und heulten. Im Norden braute sich ein Gewitter zusammen. Also ich wusste überhaupt nichts damit anzufangen, aber dieses Zwiespältige, irgendwas hat mich da angelockt. Weil es für einen Einstieg in einen Science-Fiction-Roman so extrem ungewöhnlich auch ist. Und ich hatte ein bisschen zu kämpfen mit Dan Simmons, als ich ihn dann im Zug aufgeschlagen habe, mich damit beschäftigt habe. Ich brauchte mehrere Anläufe, aber als es dann einmal funkte, also und als ich dann erkannt habe, was dieser Autor da an Welt erschaffen hat, an Dichte und an Themen, also da war es um mich geschehen, ähnlich euphorisch, wie ich vorhin Christian beipflichten konnte bei Saga im Comic-Bereich, würde ich die Hyperion-Gesänge von Dan Simmons einordnen. Denn da spielt so viel rein, was ich ja mit dem Begriff episch umreißen würde. Götter und Religion, Philosophie und Dichtung, künstliche Intelligenz natürlich, Globalisierung, Kritik an den Menschen, an Systemen, aber eben auch Abenteuer und Verlust. Und dann kam noch hinzu, was ich damals noch nicht so richtig wertschätzen konnte, sondern erst nach dem Studium, eben auch Kulturbezüge. Also es gibt da zum Beispiel so ein Alting und so etwas. Dann heißt das, und das Holzschiff heißt Yggdrasil. Das sind jetzt alles nur so kleine Facetten. In der Handlung geht es um Folgendes, um das ganz kurz zu umreißen. Es gibt eine große, hochentwickelte KI-Institution namens Technocore. Und die will im Grunde eine Gottheit erschaffen. Eine höchste Gottheit. Irgendetwas Fantastisches, von dem der Mensch immer nur dachte, das ist in seiner Fantasie entstanden. Das soll wirklich entwickelt werden. Und eigentlich hat man schon alle Daten dafür. Aber dann gibt's irgendwo in der Ferne, da sind wir wieder in dieser Grenzregion, wie im Wilden Westen, irgendwo da tief im Wald, ganz weit hinten im Universum, da gibt's einen Planeten, einen Ort namens Hyperion und da passieren Dinge, die diese KI, die dieser Technocore nicht einordnen kann. Und zwar gibt es da sogenannte Zeitgräber und da passieren surreale, nicht erklärbare Sachen, die eben mit der Zeit zu tun haben. Und das ist der einzige Ort im Universum, der im Grunde von diesem allmächtigen Algorithmus, von dieser Macht quasi nicht durchschaut werden kann. Letztlich wird dann eine Abenteuergruppe, bestehend aus 7 Leuten, dorthin geschickt. Und gleichzeitig, da sind wir wieder im Bereich der Space Opera, gibt's natürlich auch noch, abseits dieser Hegemonie, so heißt eigentlich das Imperium, und das eben diesen Technocore entwickelt und baut, da gibt es noch ein konkurrierendes Volk, das irgendwann die Erde verlassen hat. Auster heißen die, genau. Und die sind wie so Rebellen. Die sind auch auf dem Weg dorthin, zu diesem Hyperion. Und dann wickelt sich daraus eben eine klassische, unheimlich dicht konzipierte Space Opera, ja, die ich zu dem faszinierendsten zählen würde, was ich im Bereich der Science Fiction bisher gelesen habe. Es ist nicht leicht tatsächlich. Ich habe mehrere Anläufe gebraucht und ich gebe auch zu, dass ich in dem Alter einfach auch noch nicht so richtig reif dafür war. Ich weiß nicht, geht's dir auch manchmal so, dass du das Gefühl hast, du kannst bestimmte Dinge erst mit deiner Erfahrung wertschätzen?
Auf jeden Fall. Und ich merke es dann auch, wenn ich es ein zweites Mal lese, was als Teenager gelesen habe, dass ich einen ganz anderen Zugang und eben auch eine ganz andere Wertschätzung habe. Und ein so gehaltvolles Werk wie die Hyperion-Saga von Dan Simmons ist definitiv was, das man ein bisschen später im Leben wahrscheinlich noch mehr mit ein bisschen mehr Geduld und ein bisschen mehr Zeit auf der Südweide zu schätzen weiß. Und dazu kommt auch, finde ich, immer noch, dass halt Dan Simmons ein Edelstilist ist, der wahnsinnig geschmeidig erzählen kann, und der kann dann auch so diese 1000 Seiten einfach dich 1000 Seiten fesseln mit all dem, was er macht. Und es ist ein schönes, wunderschönes Beispiel für das, was die Space Opera sein kann, über das Geballer hinaus letztlich und über die Action hinaus. Aber ich sag dir jetzt was. Ja, die Reife musstest du dir erst holen. Aber trotzdem wirst du immer dieses nostalgische Gefühl haben, wie du damals am Bahnhof standst in deiner Uniform und die Bücher rausgekramt hast da. Also das gehört dann trotzdem zu deiner Liebesbeziehung zu Hyperion dazu.
Ja, und ich muss ja sagen, das Cover wurde dann auch irgendwann besser.
Ja, das war ja eh sowas früher, dass man Science-Fiction-Büchern gerne Fantasy-Cover gegeben hat und umgekehrt, komischerweise. Ja. Das war echt immer ein bisschen willkürlich bei den deutschen Verlagen, bei allen aber. Ist eine Marotte damals gewesen, und sind wir froh, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo das ganz anders ist, meistens.
Ja, ich denke, wir haben die Space Opera im Kontext ihrer Geschichte, aber auch was die Ausdrucksformen im Bereich der Comics, der Spiele, der Literatur angeht, einigermaßen umreißen können, ne?
Umreißen und durchstreifen. Das ist ja das Motto immer unserer Podcasts über Genres.
Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß an diesem Gespräch wie wir beide. Ich kann schon mal sagen, dass wir da weiter am Ball bleiben. Also Christian und ich, wir werden uns noch öfter treffen. Vielleicht auch das ein oder andere Subgenre, das bisher noch nicht umrissen wurde, letztlich vorstellen. Am Ende wünsche ich euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.